Und auch in dieser Folge gibt es wieder einen kurzen Disclaimer. Ich dachte, ich nutze den Podcast mal, um auf die Black Lives Matter Bewegung aufmerksam zu machen und mich an dieser Stelle nochmal deutlich gegen Rassismus und rassistische Diskriminierung zu positionieren. Da ich nicht genug in dem Thema drin bin, möchte ich einfach nur dazu aufrufen, sich zu informieren, die Geschichten der Betroffenen zu hören und ein Gespür dafür zu entwickeln, wie Rassismus und rassistische Diskriminierung in unserem Alltag auftauchen. Schaut nicht weg. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ja, ihr habt gemerkt, es fehlt da irgendwie was, beziehungsweise ist hier irgendwas anders. Und zwar gibt es einen neuen Namen. Ich habe meinen Podcast und generell mein Label umbenannt. Und zwar heißt es jetzt einfach nur noch der sexualpädagogisch wertvolle Podcast. Wenn ihr mich unterstützen und auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr einmal dem Podcast folgen und meinen Social-Media-Kanälen folgen, denn jetzt ist alles einheitlich. Auf Instagram findet ihr mich unter sexualpädagogisch-wertvoll, bei Twitter unter sexpadwertvoll, alles zusammengeschrieben, und genauso auf TikTok. Es gibt außerdem noch eine neue Frageseite. Dennoch werden die vorher gestellten Fragen berücksichtigt. Jetzt könnt ihr eure Fragen auch anonym unter telonym.me/sexualpädagogisch-wertvoll stellen. Worüber soll ich als nächstes aufklären? Schreibt mir das gerne unter telonym.me/sexualpädagogisch-wertvoll. Demnächst folgen noch weitere Neuigkeiten, aber das erstmal dazu. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt mir gerne eine Rückmeldung durch ein Like, oder wenn ihr meint, dass jemand von dieser Podcast-Folge profitieren kann, teilt sie gerne. Die Quellen sind wie immer in der Beschreibung oder in den Shownotes. Ich werde nach der Bachelorarbeit auch dann Dokumente mit den Quellen zu den einzelnen Sätzen erstellen, damit das auch möglichst transparent ist. So, heute gibt's ein ganz aufregendes Thema, was wahrscheinlich auch sehr viele interessieren könnte. Und zwar geht es um den Orgasmus. Für viele ist wahrscheinlich irgendwie schon klar, was eigentlich der Orgasmus ist. Aber es ist gar nicht mal so leicht. Und zwar hört man tatsächlich meistens, wenn man gefragt wird, was ist der Orgasmus, dann stellt man sich meistens vor, ein kurz auftauchender Höhepunkt eines sexuellen Genusses, der mit rhythmischen Kontraktionen bzw. Bewegung der Unterleibsmuskulatur verbunden ist. Das ist so das, was die meisten sich darunter vorstellen. Aber Orgasmen können unterschiedlich erlebt werden. Es gibt nämlich auch Orgasmen, die sich unangenehm anfühlen, und es gibt Orgasmen, die nicht mit Genuss verbunden sind. Und es müssen auch nicht zwangsläufig Unterleibskontraktionen stattfinden. Deshalb wäre eine treffendere Definition, dass der Orgasmus eine plötzliche, unfreiwillige Entladung sexueller Spannungen ist. Man kann das vergleichen mit einem gespannten Bogen, wenn der Pfeil abgeschossen wird. Und wie schon kurz gesagt, jeder und jede nimmt ihren Orgasmus individuell wahr. Orgasmen können sich auch bei der ein und derselben Person unterschiedlich anfühlen. Das ist abhängig von der Intensität des Vorspiels, der eigenen Befindlichkeit, der Tagesform und auch der momentanen Beziehung zum Partner, zur Partnerin. Auch wenn Orgasmen sich unterschiedlich anfühlen können, merkt trotzdem jeder für sich selbst, wann er sie einen hatte. Zumindest an dem deutlichen Gefühl, dass man fertig ist, dass irgendwie was abgeschlossen ist. Wenn ihr erfahren möchtet, was im Körper beim Orgasmus passiert, lasst es mich wissen, oder wenn ihr auch nochmal genau die Unterschiede zwischen klitoralem, vaginalem Orgasmus wissen wollt und auch was Squirting ist und was dahinter steckt. Heute beschäftigen wir uns mit einer sehr spannenden Frage, und zwar: Warum ist der Orgasmus so wichtig und warum ist er häufig ausschlaggebend dafür, wie wir den sexuellen Akt an sich bewerten? Damit meine ich sowohl Sex mit einem Partner, einer Partnerin, oder den Solo-Sex, also Selbstbefriedigung, Masturbation, Es ist eine sehr komplexe Frage, aber ich versuche sie mal mit einem einfachen Beispiel zu erklären, das vielleicht sogar viele von euch kennen. Hier spreche ich auch hauptsächlich von heterosexuellen Konstellationen, weil das Thema Heteropaare tatsächlich eher betrifft. Aber das muss jetzt nicht ausschließen, dass andere Konstellationen das Problem nicht auch haben könnten. Ich stelle euch Tina und Tom vor, sie sind ein Paar und Tom kommt beim Sex zum Orgasmus, Tina aber nicht. Das ist für beide sehr frustrierend. Er hat vielleicht den Eindruck, dass er was falsch macht und sie keinen Spaß beim Sex empfindet. Sie macht sich Sorgen, dass mit ihr und ihrem Körper was nicht stimmt. Und vielleicht findet sich der ein oder andere in diesem Beispiel wieder und plötzlich wird der Sex zum Leistungssport irgendwie. Es gibt eine Studie der University of Kansas, bei der 67% der Teilnehmenden, die sich als Frau definierten, schon angegeben haben, mal einen Orgasmus vorgetäuscht zu haben. Und es wird vermutet, dass die Dunkelziffer höher ist. Und 28% der Teilnehmenden, die sich als Männer definierten, haben dies auch angegeben. Man kann schon eine Tendenz erkennen, dass dies eher Menschen mit Vagina bzw. Frauen betrifft. Und darauf gehe ich gleich nochmal näher ein. Warum spielt es denn so eine große Rolle, ob wir beim Sex oder bei der Selbstbefriedigung einen Orgasmus haben? Generell kann man erstmal sagen, jeder Körper funktioniert individuell und es ist auch immer individuell, wie jemand zum Orgasmus kommt. Es gibt nicht die gleiche Art und Weise, die bei allen Körpern gleichermaßen funktioniert. Ich höre häufig von Personen, die frustriert sind, weil beim vorherigen Partner, bei der vorherigen Partnerin es auf die und die Art und Weise geklappt hat, aber bei der neuen oder dem neuen nicht mehr. Es ist immer ein neues Entdecken und neues Aufeinander einstellen. Deshalb ist es hilfreich, sich vorher darüber auszutauschen, was einem gefällt. Das klingt jetzt erstmal super trocken, aber man kann es auch, ich sag mal, reizvoll gestalten, so dass man sich vielleicht über seine Fantasien austauscht. Okay, zurück zu Tina und Tom. Generell ist es für Menschen mit Vagina schwieriger, zum Orgasmus zu kommen, als für Menschen mit Penis. Wenn es um den heterosexuellen Paarsex geht, mit dem typischen rein-raus. Deshalb gehe ich jetzt nochmal ausführlicher auf den vaginalen Orgasmus ein. Der vaginale Orgasmus ist der Orgasmus, der durch Penetration erreicht wird. Mit Penetration sind diese typischen Rein-Raus-Bewegungen in der Vagina gemeint, die dann durch den Penis, Dildos, Vibratoren, Fingern, Zahnbürstenköpfen, denkt euch was aus, verursacht wird. Der vaginale Orgasmus wird generell als bedeutsamer erachtet als der klitorale Orgasmus. Also der klitorale Orgasmus ist der Orgasmus durch die Berührung des Kitzlers. Allerdings ist es für Menschen mit Vagina eher unüblich, zum vaginalen Orgasmus zu kommen. Eine Studie aus den 60er Jahren des Washington University Hospitals in den USA hat ergeben, dass weniger als ein Drittel aller Menschen mit Vagina allein durch den Vaginalsex regelmäßig zum Orgasmus kommen. Der Anteil von Menschen mit Vagina, die noch gar keinen Orgasmus hatten, beträgt etwa 5-10%. Und eine britische Studie brachte das Ergebnis heraus, dass 21% der Menschen mit Vagina zwischen 16 und 24 Jahren Mühe haben, zum Orgasmus zu kommen. Es ist also üblich, dass Menschen mit Vagina beim vaginalen Geschlechtsverkehr keinen Orgasmus haben. Aber woher kommt denn das, dass der vaginale Orgasmus höher gewertet wird als der klitorale? Dafür können wir einen Blick in die Geschichte werfen und das könnte uns auf jeden Fall helfen, diese Denkweise ein bisschen mehr zu verstehen. Und zwar geht es hier um Sigmund Freud, dem wohl berühmtesten Psychoanalytiker aus dem 20. Jahrhundert. Vielleicht kennt der ein oder andere, der die ein oder andere ihn. Er hat psychosexuelle Entwicklungsstufen aufgestellt. Zum Beispiel, das ist so eine der berühmtesten Theorien, die hatte ich zum Beispiel im Pädagogik-Leistungskurs in der Schule. Er hat damals viele Theorien aufgestellt. Einige prägen die Psychologie bis heute, aber er hat auch viel Quatsch erzählt und viele seiner Theorien wurden auch widerlegt. Unter anderem auch folgende. Der klitorale Orgasmus ist laut Freud die unreife Form des Orgasmus für junge Mädchen. Kurzer Disclaimer, in dieser Theorie werden auch nur heterosexuelle Konstellationen angesprochen und binäre Geschlechtsidentitäten. Der klitorale Orgasmus wird dann ausgelebt, wenn sich pubertierende Mädchen in ihrem Zimmer selbst befriedigen. Sobald sie Gefallen an Männer finden, vergeht das Interesse und die Lust am klitoralen Orgasmus und die Lust auf den vaginalen Orgasmus steigt. Es gab keine wissenschaftlichen Belege oder Anhaltspunkte für seine Theorie und damals gab es auch schon viele Menschen mit Vagina, die dem widersprochen haben. Dennoch wurde ihm mehr Recht gegeben, seine Theorie wurde anerkannt und er erklärte Menschen mit Vagina für psychisch krank, wenn diese immer noch gerne an der Klitoris oder am Kitzler sich berührten und beim vaginalen Sex keinen Orgasmus bekamen. Fun Fact, zuvor, also vor der Epoche der Aufklärung, also im 18. Jahrhundert, war der Orgasmus durch die Klitoris von großer Bedeutung. Man ist davon ausgegangen, dass beide gleichzeitig kommen müssen, um die Sterblichkeit des Kindes zu verhindern, weil damals war das noch ein größeres Thema, weil die Medizin noch nicht so weit war und da passierte es schon mal schneller, dass das Kind auch verstirbt. Deshalb wurde es empfohlen, vor dem Geschlechtsverkehr die Klitoris zu stimulieren. Auf der anderen Seite führte es natürlich auch dazu, dass man sich dann auch wieder stark auf den Orgasmus fixiert hat. Gut, wir haben jetzt also herausgefunden, es ist nicht unüblich, als Mensch mit Vagina nicht zum vaginalen Orgasmus zu kommen. Allerdings kennen viele von uns die Personen mit Vagina oder hören von ihnen, die kein Problem haben, zum vaginalen Orgasmus zu kommen. Unter anderem liegt es an den Genen, wie leicht Menschen mit Vagina zum Orgasmus kommen. Auch wenn man sich nicht so gerne mit dem Gedanken auseinandersetzen möchte, dass die eigenen Eltern Sex haben oder hatten, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Sexleben Ähnlichkeit mit dem eigenen hat. Bedankt euch also bei eurer Mutter oder eurem Vater oder halt nicht. Das fand eine Studie mit Zwillingen heraus. Gene sind etwa zu einem Drittel dafür verantwortlich, wie oft Menschen beim Sex zum Orgasmus kommen und bei der Genetik sind ein Drittel echt viel. Bei der Selbstbefriedigung soll die Häufigkeit der Orgasmen sogar zur Hälfte auf die genetische Anlagung zurückzuführen sein. Da ist etwas Positives anzumerken, die Häufigkeit der Orgasmen bei der Selbstbefriedigung können eine Orientierung für die tatsächliche Orgasmushäufigkeit eines jeden einzelnen Person liefern. Für alle die jetzt denken, dass sie niemals vaginal kommen könnten, es ist nicht unmöglich. Und es gibt Möglichkeiten, dies mit etwas in fetten Anführungsstrichen Arbeit und ein paar Tipps zu erreichen. Lasst euch davon aber nicht unter Druck setzen, weder von irgendwelchen Idealbildern oder von euren PartnerInnen. Da tatsächlich dran zu arbeiten, kann euch auch den ganzen Spaß am Sex vermiesen und das ist kontraproduktiv, denn Sex sollte Spaß machen und kein Leistungssport sein. Es gibt auch beim Sex die Möglichkeit, einen klitoralen Orgasmus zu haben und der ist, wie wir gelernt haben, nicht mehr und nicht weniger wert. Ich kann euch kurz die Basistheorie, auf der die Tipps beruhen, erläutern. Und zwar hat es unter anderem damit zu tun, dass man mit dem Inneren der Vagina weniger in Berührung kommt. Vergleicht man das mit der Klitoris oder dem Penis, stellt man fest, dass man im Alltag damit deutlich mehr in Berührung kommt. Beim Pinkeln, beim Abtrocknen mit einem Handtuch, beim Abwischen mit Klopapier. Und es geht einfach darum, dass Nervenenden, die wenig berührt werden, einschlafen oder nicht aufwachen. Nerven haben Verbindungen zum Gehirn und je häufiger die Nervenenden berührt werden, umso stärkere Verbindungen zum Gehirn entstehen. Wenn ihr euch dennoch eine Folge mit Tipps dazu wünscht, lasst es mich wissen, aber behaltet das bitte im Hinterkopf, was ich gerade gesagt habe. Eine weitere Erklärung dessen, warum der vaginale Orgasmus höher gewertet wird als der klitorale, ist auch das bestimmte Verständnis von Sexualität. Und zwar ist für viele, in Anführungsstrichen natürlich, richtiger Sex das Eindringen des Penis in die Vagina. Andere sexuelle Aktivitäten wie Lecken, Blasen, Streicheln ist für viele nur das Vorspiel. Aber können dann zwei Frauen keinen Sex miteinander haben? Nicht zum Orgasmus zu kommen ist eher ein Problem, das Menschen mit Vagina betrifft. Das Problem, was Menschen mit Penis eher haben, ist, dass sie zu früh zum Orgasmus kommen. So, wir haben jetzt einen Blick in die Geschichte geworfen und herausgefunden, dass es nicht unüblich ist, beim Sex nicht zum Orgasmus zu kommen. Aber trotzdem haben wir noch keine konkrete Antwort auf unsere Frage, warum der Orgasmus denn allgemein für unsere Sexualität so wichtig ist. Es wird davon ausgegangen, dass es sich mit der Zeit durchgesetzt hat, dass in unserer Sexualkultur erwartet wird, dass Menschen zum Orgasmus kommen. Der Orgasmus ordnet und strukturiert das sexuelle Verhalten, das sexuelle Leben und Erleben. Das bedeutet, der Orgasmus gibt uns Orientierung, wie wir unsere Sexualität gestalten. Also in unseren sexuellen Interaktionen orientieren wir uns am Orgasmus. Ich habe euch eine Interviewstudie mitgebracht von Hanna-Sophie Rose. Die hat 6 Teilnehmende interviewt und jeder oder jede von denen nennt den Orgasmus als notwendige Voraussetzung, um Selbstbefriedigung als befriedigend zu bewerten. Bei der Sexualität steht das eigene persönliche Erleben der beteiligten Person im Vordergrund. Außerdem umfasst der Orgasmus alle Arten und Weisen von Sexualitäten, die sich an der Lust orientieren. Also nicht nur der vaginale Geschlechtsverkehr. Das bedeutet, es wird alles als sexuelle Handlung gewertet, was sich am Orgasmus orientiert. Das heißt, dass wir uns bei unserer Sexualität an der Lust orientieren und nicht zum Beispiel an der Fortpflanzung. Also Sex ist richtiger Sex, wenn Lust bzw. Orgasmen im Spiel sind und nicht, wenn daraus ein Kind entsteht. Es ist menschlich, dass man in einer komplexen Welt Dinge sucht, die einem Orientierung geben. Auf der anderen Seite der Medaillen verlieren andere Aspekte der Sexualität an Bedeutung und es ist für beide Seiten dann frustrierend, wenn der Orgasmus nicht erreicht wird. Es ist uns also wichtig, dass unser Partner oder unsere Partnerin Lust am Sex empfindet. Unsere Sichtweise auf unsere Sexualität hat ebenfalls einen Einfluss darauf, was der Orgasmus für uns für eine Bedeutung hat. Der Orgasmus ist ein deutliches Zeichen, eine Art Bestätigung, dass der Sex gut war, dass man begehrt wird und so weiter. Und ich möchte euch das Triebmodell und Ressourcenmodell von Gunther Schmidt vorstellen. Das kann uns auch nochmal einen weiteren Erklärungsansatz geben, wie wir Sexualität betrachten oder betrachten können. Das Triebmodell geht von der Grundannahme aus, dass Sexualität ein Trieb ist, der befriedigt werden muss, weil sich das sexuelle Verlangen immer weiter aufstaut und das immer belastender wird. Das Ressourcenmodell geht von der Grundannahme aus, dass man sich mit Sexualität auseinandersetzt, erfinderisch wird, sich ausprobiert und sie somit als Ressource nutzt. Was bedeutet das jetzt für den Orgasmus? Beim Triebmodell bedeutet der Orgasmus, ich erreiche den Höhepunkt der sexuellen Spannung und diese Spannungen werden entladen und somit erfahre ich eine gewisse Entlastung. Beim Ressourcenmodell ist es so, dass der Orgasmus lediglich ein Teilaspekt ist. Vorher ist es ein langes Spiel mit Erregung, Reizen, Lust, um diese zu genießen. Und der Orgasmus setzt lediglich den Endpunkt, dass dieses Spiel nun beendet wird. Ich erkläre euch das mal an einem Beispiel, um das vielleicht ein bisschen lebensnah zu erklären. Diesmal stelle ich euch ein homosexuelles Paar vor, und zwar Tim und Dominik führen eine Fernbeziehung und sehen sich nach einiger Zeit wieder. Beim Triebmodell wäre es jetzt so, dass Tim und Dominik länger keinen Sex mehr hatten und direkt zum Akt kommen, sodass beide schnell den Höhepunkt erreichen. Beim Ressourcenmodell ist es so, dass Tim und Dominik vorher noch etwas essen gehen, sich vielsagende Blicke zuwerfen, sich vielleicht erzählen, was sie jetzt gern miteinander tun würden, ihre Fantasie miteinander austauschen. Und wenn sie dann zu Hause angekommen sind, probieren sie vielleicht noch Sexspielzeug aus und genießen es einfach, sich gegenseitig immer wieder zu erregen. Und irgendwann entscheiden sie sich, die sexuelle Interaktion zu beenden und bringen sich zum Orgasmus, der diesen Endpunkt bestimmt. Beim Triebmodell liegt der Fokus deutlicher auf dem Orgasmus, während er beim Ressourcenmodell nur einen Teil dessen ausmacht und das Spiel mit Erregung und der Lust einen hohen Stellenwert hat. Allerdings handelt es sich bei sexuellem Verlangen tatsächlich nicht um einen Trieb. Warum das so ist, da versuche ich mich an dieser Stelle kurz zu halten. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Und zwar lautet die kurze und knappe Erklärung, wenn du keinen Sex hast, hat das keine gesundheitlichen negativen Folgen für dich. Man kann es mit dem Hunger vergleichen, der durchaus ein Trieb ist. Wenn man länger nichts isst, nimmt der Körper Schaden daran. Wenn du keinen Sex hast, schadest du deinem Körper damit nicht. Und obwohl es sich manchmal sogar wie ein Trieb anfühlt und man auch das Gefühl hat, boah, da hat sich jetzt ordentlich was angestaut und das muss ich jetzt irgendwie mal rauslassen, ist es tatsächlich kein Trieb. Es gibt Ansätze, bei denen der Orgasmus nicht im Zentrum steht, sondern das gemeinsame Erleben der sexuellen Handlung darstellt. Die Sexualpädagogin Jenna Barcio, die auch den YouTube-Channel 61 Minuten Sex betreibt, nennt in ihrem Buch Hand drauf das Beispiel der orgasmischen Meditation. Vielleicht ist es für den, die eine oder andere auch ein Gewinn, sich auf den Weg statt auf das Ziel zu konzentrieren und Neues auszuprobieren und mehr wahrzunehmen, was vorher passiert. Es muss auch keine orgasmische Meditation sein, sondern einfach dieses, die Perspektive, den Fokus mal ein bisschen woanders hinzulenken. Und mit diesen Worten beende ich diese Folge von dem sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Habt noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Und wenn euch das noch nicht genug entertained hat, hier die Outtakes. Ein kleiner Soundcheck. Oh mein Gott, es ist nicht mehr so laut. Auf Instagram heiße... Orgasmen können sich auch bei der ein und derselben Person unterschiedlich anfühlen. Das ist... Genau. Wir widmen uns in dieser Folge die Frage... Genau. Deutsch. Bubble. Sprachenlernen. Bla. Wir widmen uns in dieser Folge der folgenden Frage. Warum ist uns der Orgasmus so wichtig? Das ist so dumm. Das kannst du doch nicht so sagen. Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, lautet... Oh man. Warum spielt es denn so ein... Es ist immer ein neues Entdecken und ein neues Auf... Fuck, was ist denn da passiert? Ein Bild ist runtergefallen. Oha. Wow, so schnell kann man aus seinem Flow rausgerissen werden. Oh je. So, alles gut. Es wurde nichts beschädigt und der Kleberhaken hat keine Rückstände an der Wand hinterlassen. Ich feiere das gerade. Weiter geht's. Aber man kann das tatsächlich auch so ein bisschen reizvoll gestalten. Aber man kann es ja auch so gestalten, dass es irgendwie interessant ist. Nein. Wenn es jetzt um den heterosexuellen Paarsex mit Penetration... Er hat damals sehr viele Theorien aufgestellt. Einige haben die Psychologie auch sehr weit vorn gebracht, ja. Da tatsächlich dran zu, in fetten Anführungsstrichen, zu arbeiten und ein paar Tipps. Moment, da war ich, voll in der Zeile verrutscht. Das hat damit aber nichts zu tun. Ich glaube, das lasse ich einfach weg. Das ist irgendwie so out of context des Todes, so. Auf der anderen Seite der Medaille verlieren aber andere Aspekte der Sexualität. Ist richtig. Das Triebmodell, die beiden führen eine Fernbeziehung und sehen sich seit einiger Zeit wieder. Seit einiger Zeit klingt so dumm. Die Sexualpädagogin vom YouTube-Channel 61 Minuten Sex. Ich hoffe, es sind 61 Minuten und nicht Sekunden. Die Sexualpädagogin Jenna Barcio. Und mit diesen Folgen beende ich diese Folge vom Sexualpädagogisch wertvollen Podcast.